Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Herzlich willkommen Ulrike Denzer aus Marburg, schon Stammgast bei uns. Hallo Uli.
Hallo Thomas, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, du hast ja vor einem Jahr gemeinsam mit Ralf Jacobs wieder ein Opus Summum abgeliefert, die Leitlinienqualität in der Endoskopie. Herzlichen Glückwunsch, wenn auch etwas verspätet.
Ja, vielen Dank dir. Im Moment ist es ja so, wir können es noch nicht online lesen, aber ich denke, das wird in den nächsten Wochen auch der Fall sein, dass es auf der ZFG jetzt online publiziert sein wird.
Also mein Freund ChatGPT hat mir schon einen Link geschickt und da kommt man über was? AWMF da drauf.
Ja, die AWMF ist schon eine Weile online.
Ja, eben. Insofern, man kann auch ChatGPT fragen, um jetzt mal ein bisschen abzulenken, was neu ist. Das kann ich ja immer wieder mit der Autorin ein bisschen gegenchecken. Aber fangen wir mal an, Troubleshooting. Dazu gehört natürlich auch, dass man sich so aufstellt, dass nichts passiert. Wenn du jetzt an eine EMR rangehst und ich glaube, vielleicht reden wir der Einfachheit halber, weil das die schwierigen sind, über die größeren Polypen, über 2 Zentimeter, die größeren flachen, vielleicht auch über die gestielten. Ganz kurz, die Lage bei den kleinen ist ja weitgehend klar. Erstens passiert da wenig und zweitens Kaltschlinge und so weiter. Oder gibt es da was Spezielles Neues?
Also eigentlich gibt es bei den Kaltschlingen nichts Neues bei den Kleinen. Das haben wir auch schon länger so für uns festgelegt, dass wir kleine Polypen bis 10 mm problemlos mit der Kaltschlinge wegmachen. Die Zange kommt bei uns jetzt eigentlich nicht mehr zum Einsatz, auch für die ganz kleinen Polypen nicht. Und dass wir dann zwischen 10 und 20 mm schauen, wie das so passt. Da gibt es ja widersprüchliche Daten, weil jeder hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass bei 15 mm manchmal greift man dann sehr viel Gewebe und da muss man doch mal heiß abtragen. Also wenn man eine Hybridschlinge hat, ist es dann nicht verkehrt. Die Daten sind da so und die Erfahrung auch, dass man das gut machen kann. Sicher keinen Fehler macht, wenn man es kalt abträgt und wenn man zu viel Gewebe in der Schlinge hat, muss man halt dann mal auf Diathermie wechseln. Ist im Moment auch kein Problem.
Gut, also bist du einverstanden, dass wir bei den über 2 Zentimeter, das ist ja der Cut-off für große Polypen, vor allem bei den flachen. Die erste Frage ist natürlich, wie bereitet man sich vor? Entweder weiß man schon oder es trifft einen bei einer diagnostischen oder Vorsorgekoloskopie. Was gehört auf den Tisch? Welche Art von Schlinge magst du? Wie ist mit Unterspritzung?
Ja, also man kann sich vorbereiten, indem man sich den Polypen erstmal anschaut. Ich weiß, Klassifikationen sind jetzt nicht immer das Lieblingsthema von allen. Trotzdem einmal hinschauen ist nicht schlecht und sagen, okay, wo liegt der jetzt? Ist es rechts? Ist es Mitte? Ist es links? Ist der an der Falte, in der Kurve? Komme ich gut dran? Ist es eine Paris-Klassifikation, sagen wir mal, mit einer Einziehung, die vielleicht eher auf ein frühes Malignom hindeutet, oder wie ist die JNET-Klassifikation? Also nochmal ganz kurz, bevor man anfängt, innehalten, Morphologie beurteilen und auch nochmal das Oberflächenmuster. Auch wenn wir wissen, dass das nicht 100% ist, natürlich. Es korreliert nicht 100% mit einer Malignität.
Gut, Uli, Moment. Das ist jetzt natürlich ein Tor gewesen von dir, aber ich darf zurückschießen. Das ist natürlich vollkommen richtig, dass das der erste Weg zum Vermeiden des Troubleshootings ist. Und es ist schwierig, aber du hast dich ja selbst reingelockt. Die Frage ist, was mache ich nicht oder nicht mit der Schlinge?
Das ist der Punkt, auf den ich raus möchte. Also wenn wir einen Polypen haben in der zentralen Einziehung, sehr derb, der schon eher in Richtung Malignom geht, würde ich da jetzt nicht anfangen, erstmal frisch drauf los mit der EMR-Schlinge das Ganze anzugehen. Also erstmal anschauen, bei Verdacht auf ein richtiges Karzinom mit zentrale Einziehung ist vielleicht hier auch mal der Punkt, gar nichts zu machen, angezeigt und zu biopsieren. Beim Verdacht auf ein frühes Karzinom nochmal Gedanken machen, ob man es nicht irgendwie en bloc rauskriegen kann.
Das heißt, also solange die Endoskopiker noch ran dürfen, ist die Entscheidung zwischen EMR und ESD, die ist ja offenbar als allgemeine Annahme, dass man im Rektum immer ESD macht.
Ja.
Auch so im laufenden Betrieb oder muss der Patient dann nochmal wiederkommen versus EMR?
Das sind natürlich organisatorische Dinge, die ich klären muss. Wenn ich ein großes Rektumadenom vorfinde, muss ich das nicht im laufenden Betrieb wegmachen. Das macht, glaube ich, qualitativ und auch für die Freude der Mitarbeiter und des Pflegepersonals macht keinen Sinn und es führt auch nicht dazu.
Auch sedierungstechnisch bei bestimmten Altersgruppen.
Ja. Ich muss mir das Setting überlegen. Wen habe ich vor mir? Wie krank ist der Patient? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Realistisch habe ich die Zeit im Moment? Meistens hat man sie nicht, wenn man nicht darauf eingestellt ist und das als Zufallsbefund findet. Und dann muss man mit dem Patienten das auch mal besprechen, was man vorhat. Das ist meistens auch ganz gut, bevor man dann einen 2 Stunden oder 3 Stunden Eingriff anfängt. Mhm. Und deswegen würde ich da eine realistische Planung machen bei einem großen Adenom im Rektum, zu sagen, besprechen es mit dem Patienten und machen einen extra Termin.
Okay, aber 3 Zentimeter, ich bin jetzt gemein, ich weiß, 3 Zentimeter sieht nicht allzu schlimm aus, könnte man ja eine EST gleich machen. Und dann, und vor allem eine EMR gleich machen, das dauert, wenn man Übung hat, 10 Minuten oder 1/4 Stunde. Wie trifft man denn diese Entscheidung?
Die Entscheidung trifft man danach, wie schnell man eine EST machen kann im Rektum, würde ich sagen, und wie viel Zeit man hat. Und ob der Patient aufgeklärt ist für alles Mögliche, das würde ich schon denken.
Braucht man eine eigene Aufklärung für die EST jenseits der Polypektomie?
Das hängt von den Gewohnheiten ab. Wir klären die Patienten in der Regel für die verschiedenen Verfahren auf, auch FTRD. ESD, EMR, wenn die Aufklärung da ist und der Patient die Wahl der Waffen quasi freigegeben hat, dann mit Zeit und überschaubarem Befund spricht auch nichts gegen eine ESD-Abtragung.
Eine Sofort-ESD?
Ja, im Rektum.
Jetzt ist natürlich immer die Frage, sollen wir uns von organisatorischen Gegebenheiten die Methode diktieren lassen? Und nochmal nachgefragt zur Aufklärung. Wir machen es ja so, dass jede Kolo auch für Resektionen aufgeklärt wird und wir dann entscheiden, so, das ist jetzt aber zu dolle und dauert zu lang, da muss er nochmal wiederkommen. Mhm. Gehört denn da dann, wenn man jetzt konsequent ist und sagen 3 Zentimeter Rektumadenom, um nochmal auf dieses Beispiel, dann gehört eigentlich die EST ja da zur Routine dazu, oder? Also in Frankreich ist das sicher so.
Wenn man es ernst meint, auf dem Aufklärungsbogen ist ja auch, wenn man den ausführlichen Aufklärungsbogen nimmt, sind alle Verfahren drauf, der endoskopischen Resektion, also von der EMR bis hin zu FTRD, standardgemäß auch die ESD. Das kann man so aufklären. Die Frage ist ja auch eher eine artifizielle, weil viele Patienten kommen doch zu uns stationär zugewiesen, weil die externen Kollegen in der Praxis schon koloskopiert haben und die haben dann schon den suspekten Polypen gefunden oder das große Adenom und senden uns die Patienten sehr gezielt zu der Abtragung. Deswegen ist es, in vielen Fällen ist es ja doch ganz gut planbar, was wir machen wollen.
Für uns, aber wenn du jetzt in deinem Koloskopierhythmus in der Praxis bist, ich bin jetzt ein bisschen insistent, du entschuldigst, du kennst mich ja, und er trifft jetzt auf einen 3 cm Polypen im Rektum, dann kann man ja sagen, ich habe Erfahrung, ich mache das jetzt, es dauert bei mir nicht lang und ich mache jetzt eine EMR. Während ja so dieses allgemeine Denken, frage auch, was sagt die Leitlinie, ist ja, Rektum ist größerer Polyp, ist ESD. Weil das Risiko für Karzinome ja höher ist.
Ob das Risiko für Karzinome wirklich höher ist, ist ja nicht ganz geklärt. Aber auf jeden Fall, wenn es größere Adenome, je größer, desto höher ist das Risiko. Aber ob es wirklich im Rektum höher ist, ist nicht ganz klar nach den Daten. Das hängt auch von dem Kollegen ab, der da tätig ist. Also ich würde jetzt ein distales Rektumadenom nicht mit der Schlinge wegmachen, wenn das im proximalen Rektum sich befindet. Dann kann man vielleicht überlegen, im oberen Rektumdrittel eine EMR auszumachen, weil die Konsequenzen eines Rezidivs da nicht ganz so zu Buche schlagen wie im sphincternahen Bereich.
Ist ja auch nicht so, dass jedes distale Rektumadenom, wenn es nicht vollständig abgetragen ist, wird ja auch nicht gleich operiert. Aber die Konsequenz wäre natürlich, dass man dann irgendwie nahelegt, wenn man das glaubt, dass in einem bestimmten Teil des Rektums distal kein größeres Adenom mehr dann per EMR abgetragen werden sollte. Oder kannst du das so, machst du noch EMR dort?
Ich mache eigentlich alle Rektumadenome in größerem Ausmaß per ESD weg.
Also auch das, mein gemeines 3 Zentimeter Adenom?
Auch das gemeine 3 Zentimeter Adenom. Im distalen Rektum auf jeden Fall.
Gut.
Weil das erstens, ich bin da ganz ehrlich, es macht erstens Freude, wenn man das en bloc rausmacht und für den Patienten ist es eigentlich nicht so eine große Belastung.
Wir werden ja hören, Uli, wie die Reaktionen sind, weil das hieße ja dann schon, in der Leitlinie steht so aber nicht drin, oder? Man darf kein größeres Rektumadenom in der Primärendoskopie mit EMR mehr wegmachen, hieße das ja.
Da steht drin, sphincternahe Läsionen im distalen Rektum sollen en bloc entfernt werden. Und wenn das ein kleines Adenom ist, was man mit einer Schlinge en bloc entfernen kann, kann man das genauso gut machen wie ein größeres Adenom mit der ESD-Technik. Und wenn man ein mittelgroßes Adenom 2 Zentimeter hat, kann man auch eine Unterwasser-EMR nutzen. Also das geht um die en bloc-Resektion im Endeffekt und nicht um die genaue Technik.
Das heißt aber auch, wenn man sich das nicht zutraut, aufgrund von welchen Faktoren auch immer, Läsion zu groß und tralala, soll man nicht mit einer EMR anfangen, wenn man nicht glaubt, man hat eine sehr gute Chance für en bloc mit EMR.
Im distalen Rektum würde ich es nicht empfehlen, weil wir dann unter Umständen Rezidive haben, die wir natürlich auch wieder rauskriegen können. Endoskopisch, dann müssen wir halt eine tiefe ESD machen oder machen dann eine endoskopische intramuskuläre Dissektion. Distales Rektum ist ja dahingehend nicht so problematisch. Aber für den Patienten bedeutet es halt einen Mehraufwand. Er muss halt dann nochmal, wenn sich Rezidive entwickeln.
Also Uli, nochmal abschließend, steht in der Leitlinie, dass man jedes distale Rektumadenom über 2 Zentimeter en bloc abtragen muss? Also soll oder sollte, wird es empfohlen?
Also es steht als solche Empfehlung drin, dass man sphincternahe Adenome, also im distalen Rektum, möglichst en bloc abtragen soll. Also nicht möglichst, sondern als solche Empfehlung en bloc abtragen. Auch hier wieder Wahl der Waffen hängt von der Größe ab.
Also eine mittelstarke Empfehlung. Es ist ja leider oft so, ich habe vor kurzem mal eine Leitlinienanalyse in der Endoskopie von verschiedenen Ländern gesehen, dass immer starke Empfehlungen und großer Konsens bei schwacher Evidenz bevorzugt wird. Damit müssen wir leben, ne?
Natürlich ist die Evidenz jetzt bei der Frage EMR, piecemeal oder ESD im Rektum auch noch nicht ganz so stark. Ich glaube eher, weil das daran liegt, dass ein bisschen mit den Füßen abgestimmt worden ist in Richtung ESD, weil die Daten, die es so nicht gibt, die randomisiert kontrollierten prospektiven Studien, sondern es gibt nur retrospektive vergleichende Arbeiten, die auch rauslaufen auf eine geringere Rezidivrate natürlich.
Ja. Es ist ja auch so gewesen bei den deutschen Studien, die wir da gemacht haben, zum Beispiel zur Kaltschlinge und auch in anderen Ländern, sind die Läsionen alle oder die Mehrzahl oberhalb des Rektums, weil die Rektums sind alle rausgefallen, weil die Leute das dann doch en bloc machen oder per ESD. Na gut, jetzt haben wir uns ein bisschen im Rektum festgebissen. Aber das ist ja schon, sagen wir mal, eine Änderung, dass man sagt, das im distalen Rektum lasse ich jetzt mal primär bei größeren die Finger weg, wenn eben nicht en bloc. Noch ein paar andere Fragen. Gibt es bei dir jetzt persönlich oder auch evidenzbasiert eine Präferenz für eine Schlinge? Monofil versus geflochten und wie ist es mit der Unterspritzung?
Ja, ich bin da schon lange ein Fan der monofilen Schlinge. Was daran liegt, dass ich die einfach mit einem schöneren, schärferen Schnittrand verbinde und dass sie auch eine schöne Aufstellkraft hat, mit der man die Läsion so runterdrücken kann. Also man kann sich da einfach besser reindrücken bei einer EMR mit einer monofilen Schlinge als mit einer geflochtenen, gewendelten Schlinge. Ich mag auch, die Schnittränder sind sauberer bei der monofilen Schlinge. Die Stromapplikation ist da anders. Ein bisschen schärfere Grenzen, man sieht nicht so aufgeworfene Ränder. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt Geschmackssache, was man da nimmt. Bei mir ist es die monofile Schlinge. Und Unterspritzung oder nicht? Ich habe ganz lange sehr konventionell immer mit Unterspritzung piecemeal gemacht. Mache ich auch heute manchmal noch. Jetzt gucke ich mir die Polypen aber doch in letzter Zeit auch mal unter dem Aspekt an, ob sie nicht für eine Unterwasser-EMR geeignet sind, wenn sie gut liegen. Und finde das zunehmend attraktiver. Dann spart man sich die Unterspritzerei. Wenn es schön liegt, hat man manchmal deutlich weniger Pieces, die man da machen muss. Manchmal auch bei 2 Zentimeter durchaus eine En-Bloc-Resektion. Und es geht auch einfach schneller. Es ist ein zeitlicher Effekt und es sind sehr schöne, saubere Schnittränder. Also wenn es jetzt irgendwie klappt, lagetechnisch, das Wasser da stehen bleibt und es passt, dann nehme ich da auch gerne ein Unterwasser-EMR. Also ich stelle mich gerade so um oder ich mache mal dies, mal das. situationsbezogen.
Und der Darm sauber
ist.
Und
wenn der Darm sauber ist, ja. Das ist ja Voraussetzung, dass keine Flocken dann da vor der Nase rumfliegen.
Ja.
Aber es ist auch eine schöne Technik. Das ist auch durchaus mal empfehlenswert, dass jeder, der es noch nicht probiert hat, es einfach mal ausprobiert.
Ja, die Wasserwelle rollt unaufhaltsam. Mhm. Es gibt ja so absolute Proponenten wie Alessandro Repici, der sagt, CO2 ist ein historischer Fehler. Ganz so schlimm ist vielleicht nicht, aber ich stimme dir da vollkommen zu.
Es gibt ja auch Läsionen, die liegen einfach so, dass man das nicht ganz ohne Unterspritzung hinkriegt und dass man sie auch nicht komplett fluten kann oder sie liegen an einer Kurve, man sieht nur die Hälfte, dann ist man doch manchmal ganz froh über eine Unterspritzung. Also ich würde das jetzt nicht so apodiktisch sehen, was man da machen sollte und nicht sollte, sondern eher so, dass wir den Polypen, das Adenom anschauen und überlegen, was geht denn hier am allerbesten, das für den Patienten und für die praktische Entfernung.
Gut, hat die Leitlinie zur Unterwasser was gesagt oder ist die Evidenz da einfach noch nicht so gewesen, dass man es eher offen gelassen hat?
Wir haben uns da nicht zu einer Stellungnahme, also einer Empfehlung durchgerungen. Wir haben das schon in Subtext erwähnt und auch die Publikationen. Es gibt ja mehrere randomisiert kontrollierte Studien und sogar Meta-Analysen mittlerweile, die durchaus sagen, gerade für die größeren 3 bis 4 Zentimeter flachen Adenome oder leicht breitflächig wachsenden Adenome ist die Unterwasser-EMR mit weniger Piecemehl verbunden. Und wenn ich einen Polypen habe, der schwierig aussieht oder so leicht vielleicht auch schon malignomsuspekt aussieht und ich den mit einer Unterwasser-EMR ein bisschen mehr en bloc wegmachen kann als mit einer Unterspritzung, ist das sicher eine gute Überlegung.
Okay, jetzt dann nochmal eine Frage zu Blutungsprophylaxe bezüglich Injektion, wenn man es eben nicht unter Wasser macht. Was man früher gesagt hat, Adrenalin damit rein, dass es nicht so blutet, ist Unsinn, oder?
Ich kenne dazu keine Daten, die da wirklich einen Benefit zeigen. Ich persönlich mache es nicht, weil ich immer glaube, dass dann blutet es halt hinterher, wenn ich fertig bin und bin draußen und dann ist das Adrenalin weg. Und ich mag auch nicht, wenn die Wand so ganz weiß wird, ist so ein bisschen subjektiv. Aber es gibt keine Empfehlung, das zu machen. Also wir machen es gar nicht. Wir nehmen das nur, wenn es wirklich blutet und man es gerade nicht anders handeln kann, dann als Troubleshooting mal eine Adrenalin-Unterspritzung zu machen, aber nicht routinemäßig in der Injektionslösung.
Gut. Eine Frage noch so zu der Vorbereitung und dem Tisch. Die Kaltschlinge liegt da ja wegen der kleinen Polypen. Jetzt bei unser großer Flacher. Die Kaltschlinge ist eigentlich raus. Es gibt 4 randomisierte Studien. Ich muss sagen, ich kann dem vielleicht ein bisschen vorgreifen, dass Ingo Steinbrück die 4 Papers in den Originaldaten gesammelt hat und eine Originaldaten-Meta-Analyse daraus entstanden ist, die jetzt in Revision ist. Und da war so ein bisschen die Hoffnung, gibt es vielleicht doch Untergruppen von Adenomen, wo die Rezidivrate nicht höher ist, und die Antwort ist leider nein.
Also das wundert, ich war schon immer kritisch mit der Kaltschlingenfragmentierung, weil ich immer dachte, wie soll das gehen? Weil in der Mitte bleibt doch irgendwo eine Zelle stehen oder am Rand, die man dann nicht sieht. Und außerdem blutet es dann manchmal, sieht man sowieso nichts mehr. Also ich bin nicht so ein Freund von einer fraktionierten Kaltschlingenabtragung gewesen, aber mich wundert es jetzt auch gar nicht. Die einzelnen Studien waren ja auch alle negativ, beziehungsweise was die Rezidivrate anging, einfach zu viel Rezidive in der Kaltschlingenfragmentierung. Also darüber muss man sich eigentlich keine Gedanken mehr machen. Was man gerne noch, glaube ich, Kaltschlingen technisch fragmentiert resizieren darf, sind sessilseratierte Läsionen. Das geht.
Da war auch ein Unterschied, aber nicht so dramatisch, also auch in der kombinierten Analyse, ja. Gut, also das ist ein eigenes Thema, aber ich glaube für die großen Polypen ist es vom Tisch, zumindest vorerst. Und jetzt ist mir aber noch eine Frage eingefallen, es gibt ja in der Literatur kaum mehr gestielte Polypen.
Ja, die gibt's.
So, jeder beschäftigt sich mit den flachen, großen und…
Die gestielten…
Gibt es aber trotzdem noch im Alltag.
Die gibt es noch, aber die breitflächig granulierten, homogen oder mixed oder wie auch immer, die sind halt viel interessanter wahrscheinlich, weil man die auch eher, da kann man dann auch eher die Frage ESD versus EMR aufwerfen als bei so einem gestielten Polypen, das ist ja eher langweilig. Obwohl ich mal so eine Serie gemacht habe mit breitgestielten Polypen, die ich alle mit EST abgetragen habe. aber wollte auch niemand so richtig daraufhin Fahrt aufnehmen in dem Thema.
Das ist ja auch nicht immer einfach, wenn der größer ist und da rumwackelt, dann um
ja,
den Stiel rumzuschneiden.
Ja, man lernt dann ja schon einiges an Flexibilität, was man da aufbringen muss. Aber bei so ganz breit gestielten, die so einen sehr dicken Stiel haben und einen sehr dicken Kopf, wo man manchmal mit der Schlinge hinten hängen bleibt und nicht weiß, hat man ihn jetzt ganz, auch wenn man die 3 cm Schlinge nimmt oder schneidet man ihn gerade tangential hinten, da ist das nicht so ganz verkehrt, mal über ein ESD-Messer nachzudenken. Da muss man ja auch nicht unbedingt jetzt eine riesen ESD-Fläche machen, sondern man hat den Stiel und kann anfangen, den von vorne nach hinten durchzutrennen. Na, das ist bei so einem Breiten und kann das ganze Ding dann rausholen. Cool. Und wir hatten, das ist auch nochmal zu erwähnen, bei diesen großen breitgestielten Polypen doch nicht unerheblich viele Karzinome. Da waren 30% Karzinome dabei, überwiegend Low-Risk. Muss man sagen, aber trotzdem auch eine Überlegung, die nicht ganz so zu zerhäckseln, wenn es geht.
Ja, und also du hast schon recht, da muss man ja auch bedenken, dass wenn die dann eine gewisse Größe erreichen, die Schlinge nicht mehr so leicht rumzulegen ist oder du dann auch nicht siehst. Und dann wird es doch piecemeal, was ganz blöd ist beim gestielten Polypen. Und wahrscheinlich hat ein Messer auch den Vorteil, dass man halt den Stiel ganz tief angehen kann. Und nicht irgendwo in der Mitte und dann reicht es dann doch nicht aus. Also da gibt es durchaus Argumente dafür.
Die Blutungsrate, wenn man so einen Polypen so halb erfasst und durchschneidet, ist auch nicht durch die Gefäßanschnitte auch nicht. Habe ich schon einige heftige Blutungen erlebt, weil der dann so halb abgeschnitten war und dann irgendwelche Gefäße halt auch ordentlich geblutet haben.
Also nächste Spielwiese, die Unterwasser-ESD von gestielten Polypen.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sehe, aber ja.
Gut, okay. Liebe Uli, wir haben jetzt eine schöne Themaverfehlung im ersten Teil des Podcasts, aber eigentlich auch nicht, finde ich, weil, sagen wir mal, das Troubleshooting beginnt ja mit der Vorbereitung und wie man Dinge angeht und was man macht und vor allem, was man nicht macht, zumindest nicht gleich. Ich danke dir ganz herzlich und wir sehen uns mit Teil 2 von Troubleshooting EMR. Vielen Dank.
Bitte, bitte.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.